You're my heartbeat, my silent drum, that is kicking me till I'm numb. Moin moin und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Johannes Ungerer. Heute bin ich mal ganz alleine hier im Aufnahmestudio und zwar ohne Lukas, ohne Interviewgast und möchte heute mal ja allein ein bisschen mit dir quatschen hier unter vier Augen sozusagen und zwar über ein Thema, wo ich denke, dass es wirklich extrem unterschätzt wird, weil hier wirklich wesentliche kulturelle Unterschiede zwischen uns und den Asiaten liegen, die uns, wenn wir sie verstehen, extrem dabei helfen können, unsere Kommunikation zu verbessern mit den Herstellern. Das ist nämlich auch das Thema der heutigen Folge. Ich habe es noch gar nicht angesagt. Die Kommunikation mit unseren Herstellern und wie wir es schaffen können, unsere Verhandlungsposition drastisch zu stärken. Darauf möchte ich heute wirklich ganz, ganz genau mit dir eingehen. Ich bekomme auch ganz viele verschiedenste Fragen zu dem Thema, wie wir am besten verhandeln, wo man verhandeln kann, wie viel man raushandeln kann, sollte man schon vor der ersten Bestellung verhandeln, wie ist das mit den Samples, sollte man dafür Geld bezahlen, wie viel überhaupt oder sollte man nur Versandkosten übernehmen. All solche Fragen häufen sich eigentlich in letzter Zeit und deswegen denke ich, kann man da mal ganz genau heute drauf eingehen. Und ich denke auch die Kommunikation, gerade mit asiatischen Herstellern, natürlich wollen wir das Ganze hier heute nicht auf die Hersteller in Asien beschränken, aber ich denke mal einfach für die meisten trifft das zu und deswegen wird das so den Löwenanteil der heutigen Folge auch ausmachen. Und genau, deswegen würde ich sagen, starten wir direkt durch. Lass uns keine Zeit verlieren. Cool, dass wir heute uns hier ja zusammen ein bisschen zu dem Thema gut austauschen können wir uns schlecht. Ich weiß ja nicht genau, wo du gerade bist und wo du mich gerade hörst. Das finde ich übrigens echt interessant. Ich habe mir das neulich mal vor Augen gehalten. Unsere Podcast-Folgen werden ja im Moment schon ziemlich gut eigentlich geklickt. Und ich frage mich echt immer so, wo die meisten uns eigentlich hören. Wenn du willst, kannst du es mal in die Community schreiben. Vielleicht kommentiert ja noch der ein oder andere. Ich glaube echt viele hören uns hier im Auto. Vielleicht beim Kochen oder so. Ich höre immer Podcasts, wenn ich mal koche. Kommt selten vor, aber wenn, dann höre ich nebenher einen Podcast. Ich finde das irgendwie total entspannt. Aber ich finde das irgendwie spannend, so zu wissen, dass man überall, ist ja nicht mal nur in Deutschland, sondern wir haben auch viele Zuhörer aus Österreich, Schweiz, Luxemburg. Ich finde das echt interessant, von wo ihr uns alle zuhört. Und ich finde das auch echt cool. Und freut mich auf jeden Fall, dass wir euch irgendwie hier mit unseren Inhalten auch weiterhelfen können. So, genug Geschwafel, fangen wir direkt an mit der Kommunikation. Ich würde sagen, erstmal gehen wir so ein bisschen auf das Technische ein, wie man am besten mit dem Hersteller kommuniziert. Also per E-Mail, per Alibaba-Chat-Funktion oder was auch immer. Und ich kann ja einfach mal berichten, wie ich das immer so mache. Und wenn du möchtest, kannst du das so für dich übernehmen. Bei mir funktioniert das gut, aber wenn du da irgendwie noch eine bessere Möglichkeit findest, dann natürlich musst du dich nicht unbedingt an meine Tipps da halten. Ich mache das immer so, meine erste Nachricht an den Hersteller, weil es einfach das Einfachste ist, geht meistens über das Alibaba-Kontaktformular. Da schreibe ich dann eine erste Nachricht an den Hersteller, wo ich ihnen erstmal so ein paar grundlegende Infos zu meinem Unternehmen gebe, was wir für Produkte verkaufen, welche von seinen Produkten eventuell interessant sind für unsere Produktlinie und genau, also erstmal so die Basics und in der ersten Nachricht sage ich da noch nichts irgendwie von Samples bestellen oder so, sondern ja, frag erstmal so an, ob die mir ein bisschen was über ihr Unternehmen auch erzählen können, seit wann sie produzieren, ob sie sich auf eine bestimmte Produktkategorie spezialisiert haben und sowas. Also was frage ich in der ersten Mail, aber da möchte ich erstmal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie strukturiert sie mir antworten, ob die Interesse haben und ob die auch Zeit investieren. Das ist auch ein wichtiges Thema. Wann und ob Chinesen in einen Europäer, der sie anschreibt, viel Zeit investieren, hängt nämlich von unterschiedlichen Faktoren ab, aber da möchte ich später nochmal mit dir drüber quatschen. So sieht bei mir einfach der erste Kontakt aus mit den Herstellern. Da meistens einfach so eine simple E-Mail über Alibaba. Das switcht dann aber relativ schnell, wenn ich eine Antwort bekomme. Manchmal antworten die mir direkt per E-Mail. Das ist sogar in den meisten Fällen eigentlich so, dass ich dann eine Antwort per E-Mail bekomme. Und ab und zu antworten sie mir auch im Alibaba-Chat, in der Chat-Funktion dann. Mir persönlich ist das egal, wo die mir antworten. Es kommt dann eher auf den Inhalt an. Ob sie mir sehr strukturiert antworten, ob sie mir alle Fragen, die ich in der ersten Mail gestellt habe, auch beantworten. Daran mache ich das so fest. Und ja, einfach so, man merkt das ja, ob sich jemand Mühe macht mit so einer Antwort oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Hersteller, das muss man erstmal vorweg sagen,
antworten überhaupt nicht. Das muss einem auch klar sein. Also ich schreibe auch meistens direkt mehrere Hersteller an, einfach um da keine Zeit zu verlieren. Weil wenn ich davon ausgehe, dass ich von 5, die ich anschreibe, nur 2 Antworten bekomme, dann ja, kann man sich vorstellen, dass wenn man immer nur einen nach dem anderen anschreibt, dass das Ganze noch ein bisschen länger dauern kann. Deswegen schreibe ich immer mehrere an und kann dann immer ganz gut filtern, wer da für mich am interessantesten ist. Wenn ich dann mit den Herstellern auf die E-Mail umgeswitcht bin, dann geht das meistens so ein bisschen hin und her. Dann wird auch so das, was Samples und so weiter angeht, über E-Mails besprochen. Und meistens dann auch, ja, wie man jetzt die Samples bezahlt, ob sie Geld kosten, ob man nur den Versand übernimmt und so weiter. Das Ganze mache ich per E-Mail, aber dann wirklich ab dem Moment, wo ich die Samples selbst in den Händen halte und für mich dieser Hersteller Sinn ergibt, dann ja, gehe ich über auf Skype und ja, telefoniere einfach mal, mache so einen Videocall mit meinem Hersteller. Das würde ich auch jedem wirklich empfehlen, weil man dadurch einfach eine persönliche Beziehung aufbaut und das ist wirklich für die Chinesen so das aller Wichtigste, die persönliche Beziehung. Das ist ein bisschen anders als bei den Geschäftsbeziehungen hier in Deutschland, Europa, was auch immer, dass einfach die persönliche Beziehung allem vorangeht. Also in China ist es kulturell bedingt eigentlich so, dass man Geschäftliches nur auf persönlichen Beziehungen aufbaut. Natürlich ist das jetzt schwierig, wenn wir die anschreiben, um unser Produkt zu sourcen, dann ist es natürlich meistens unmöglich für die meisten von uns oder von euch, die jetzt gerade hier zuhören, dass wir dann irgendwie eine persönliche Beziehung schon haben, bevor wir so eine erste Bestellung tätigen. In China eben kulturell einfach so bedingt, dass ja eigentlich so Geschäftsbeziehungen erst dann aufgebaut werden, wenn sich eben die ja, Geschäftspartner auch wirklich persönlich sehr, sehr gut verstehen. Und ich glaube, in Deutschland ist das nicht ganz so wichtig. Natürlich muss man sich irgendwo auch verstehen, aber ich glaube, so die wirtschaftlichen Interessen stehen dann für so eine Beziehung in Deutschland jetzt oder in Europa doch noch ein bisschen mehr im Vordergrund, als das in Asien der Fall ist. Natürlich wollen die Chinesen auch Geld verdienen, aber das ist einfach so ein wichtiger Punkt, dass dieses persönliche Ding einfach nochmal ganz, ganz viel ausmacht. Und deswegen mache ich das auch immer so, dass wenn ich gerade nicht die Möglichkeit rüber zu fliegen, dass ich auf jeden Fall mit denen skype, weil das ist wenigstens noch persönlicher als eine E-Mail. Genau, sonst wie schreibe ich allgemein mit meinen Herstellern? Ich achte mal drauf, dass ich ja sehr respektvoll schreibe, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil das auch für die Chinesen sehr wichtig ist, dass man ja Respekt untereinander hat. Also das ist das Schlimmste, was einem Chinesen passieren kann, ist, dass er sein Gesicht verliert und dass er irgendwie ja seinen Respekt irgendwie vor anderen Personen verliert. Und da ist es extrem wichtig. Also ich achte extrem darauf, dass ich immer respektvoll bin, egal ob irgendwas vorgefallen ist oder ja, ob irgendwas Schlimmes passiert ist. Vielleicht ein Produkt oder so falsch produziert wurde, hatte ich jetzt auch schon mehrmals, wenn du das erfahren willst, was da bei mir passiert ist. Ich will da jetzt nicht drauf eingehen, sonst wird die Podcast-Folge zu lang. Schau mal auf meinem Blog vorbei, privatelabeltagebuch.de. Da habe ich, glaube ich, ich schreibe da einmal im Monat ungefähr einen Tagebucheintrag über mein eigenes Amazon-Unternehmen und da bin ich auch, ich glaube, in 2 Artikeln schon mal drauf eingegangen, weil mein Hersteller es geschafft hat, ein falsches Produkt herzustellen. Ja, lies einfach dort nach, wenn du da Näheres erfahren willst. Es war nicht so schön damals, aber ich muss sagen, im Endeffekt, ja, es stellt sich irgendwie so heraus, dass es immer irgendeine Lösung gibt und so war das auch in den Fällen. Aber ich will nicht abschweifen. Extrem respektvoll umgehen und aber gleichzeitig darauf achten, dass man eben nicht unterwürfig wirkt, dass man zum Beispiel, das spiegelt sich in so kleinen Wörtern in der Kommunikation wieder wie do you think it would be possible to do this and this perhaps oder irgendwie so, also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, eben, dass man nicht so schreibt, dass man extrem extrem unterwürfig wirkt und so alles so ganz, ganz vorsichtig erfragt, sondern ich würde einfach ganz klar sagen, was ihr vorhabt, wenn ihr zum Beispiel eine Änderung an einem Produkt machen wollt, da ist auch ein guter Tipp, dass ihr nicht fragt, ob das möglich ist, also nicht is it possible, sondern have you done this before, also habt ihr das schon mal gemacht, das ist eigentlich viel, viel effektiver, weil dann seht ihr nicht nur, ob die das können, sondern ihr seht auch, ob die da Erfahrung drin haben, denn vor allem, wenn das größere Änderungen sind, dann würde ich immer ein bisschen aufpassen, wenn das irgendwie was Komplizierteres ist, dass ihr da vielleicht nicht die Vorreiter seid, sondern dann vielleicht auch einen anderen Hersteller sucht, wenn ihr da jetzt noch keine große Beziehung aufgebaut habt, denn ja, ihr solltet immer versuchen, bei allem nicht der Erste zu sein, denn ja, dann hat der Hersteller selbst noch keine Erfahrung gesammelt und mit dem Hersteller zusammen lernen macht vielleicht auch Spaß, aber kann dann auch zu teuren Fehlern führen. Also ich würde immer fragen, have you done this before, und nicht irgendwie, ob die das können oder nicht. Nur so ein kleiner Tipp nebenbei. Dann ein wichtiger Punkt bei der Kommunikation mit den Herstellern ist, dass ihr niemals, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ihr niemals davon ausgehen dürft, dass ihr, dass der Hersteller alle Infos hat und schon alles richtig macht, was jetzt zum Beispiel Verpackung, Farbe des Produkts, Produkteigenschaften angeht. Geht niemals davon aus, dass der Hersteller alle Infos hat, sondern schreibt ihm immer bei jeder Bestellung nochmal neu alle Informationen, die der braucht, um das Produkt herzustellen. Und ganz wichtig, lasst euch alle Informationen nochmals bestätigen. Die Chinesen, ich habe ja das vorhin schon mal kurz angesprochen, dass die immer ihr Gesicht wahren wollen. Und in der chinesischen Kultur ist es einfach so, dass die Person, die eine schlechte Nachricht zum Beispiel überbringt, wenn man jetzt zum Beispiel sagen muss, dass die falsche Farbe produziert wurde, okay, das ist jetzt schon ein Extremfall, oder wenn irgendeine Kleinigkeit am Produkt nicht stimmt, es wurde vielleicht eine andere Schraube verbaut, die eigentlich verbaut werden sollte, die funktioniert zwar auch, aber es ist eine andere Schraube, dann nimmt der Hersteller, der dafür verantwortlich ist, oder die Person in der Fabrik, nimmt es eher in Kauf, dass das falsche Produkt versendet, verkauft wird und so weiter, als irgendwie die Harmonie zu schädigen und irgendwie für schlechte Laune zu sorgen, weil in der chinesischen Kultur geht einfach der Probleme übermittelt, sozusagen die Hiobs-Botschaft überbringt, gilt sozusagen als, ja, als so eine Art Problemmacher, und der ist dann immer dafür verantwortlich. Also es ist nicht der verantwortlich, so wie das in unserer Kultur ist, der auch wirklich für das Problem verantwortlich ist. In dem Fall wäre das dann derjenige, der vielleicht die Produktion überwachen wollte, dass auch die richtige Schraube verbaut wird, sondern in China ist der verantwortlich, der die schlechte Nachricht überbringt. Und das möchte natürlich keiner machen. Und deswegen ja, passiert das recht häufig, dass eben auch einfach nichts gesagt wird, wenn es zum Beispiel ein Problem gibt. Und deswegen seid ihr als Händler, als ja, deutsche Händler oder wo auch immer ihr wohnt, seid dafür verantwortlich, dass ihr das richtige Produkt bekommt. Das ist so ein kleiner wichtiger Punkt. Ja, erwartet niemals von den Chinesen, dass sie alle eure Infos haben. Und auch wenn sie noch nicht alle Infos haben, es kann sehr gut sein, dass sie nicht nachfragen. Also sie fragen dann nicht so, jo, sollen wir denn Schraube A oder Schraube B nehmen, wenn ihr den Chinesen nichts sagt zu der Schraube. Und auch wenn ihr 5 Bestellungen davor schon Schraube A gesagt habt und die auch Schraube A verwendet haben, dann ja, bei der 6. Bestellung, wenn ihr dann nichts sagt, dann könnte es sein, dass die ja einfach Schraube B nehmen, weil die ja von euch nichts gehört haben. Und dann sagen die, okay, hat nichts gesagt, dann heißt es wahrscheinlich, wir sollen uns aussuchen, welche Schraube wir nehmen. Also ungefähr so könnt ihr euch das vorstellen. Deswegen immer alle kleinsten Infos so genau briefen, wie es nur geht, und auch alles immer bestätigen lassen. Das ist noch ein ja ganz wichtiger Punkt, den ich auf jeden Fall ansprechen wollte, weil da habe ich schon einige teure Fehler gemacht, und ja, ich möchte euch gern davor bewahren. Persönliche Kontakt auch extrem wichtig, und da wollte ich jetzt nochmal kurz drauf eingehen, dass ihr natürlich mit eurem Hersteller skypen könnt, aber vor allem Besuch beim Hersteller kann sich als extrem sinnvoll erweisen. Ich fahre jetzt auch im Anfang März wieder nach Asien und nehme euch da auch mit hin, nämlich auf meinem YouTube-Kanal werde ich dazu auf jeden Fall Videos hochladen. Die Kamera ist schon gekauft. Mein YouTube-Kanal ist sehr, sehr inaktiv, beziehungsweise ich lade dort eigentlich nur wenig Content hoch, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich, wenn ich wirklich so interessante Dinge mache, wie ja zum Beispiel mal einen Hersteller besuche, dass ich euch da wirklich mitnehme, und da werde ich auch 1-2 Videos zu drehen und die auf meinem Kanal hochladen. Also wenn du dich dafür interessierst und das gerne sehen möchtest, dann schau mal bei YouTube. Ich habe dort einen Kanal, der heißt Johannes Ungerer, also einfach meinen Namen dort eingeben und dann solltet ihr den finden. Erwartet halt nicht irgendwie dutzende Videos. Ich glaube, ich habe 3, 4, 5 Videos online gestellt bisher. Die sind auch ganz sehenswert, würde ich mal behaupten. Aber vor allem, wenn du dich für die Factory Audits interessierst, die ich jetzt vorhabe zu machen, dann kannst du da gerne mal abonnieren. Schau auf jeden Fall mal vorbei. Genau, der persönliche Kontakt ist einfach in meinen Augen extrem, extrem wichtig, eben aus den besagten Gründen, dass eigentlich Chinesen nur auf persönliche Beziehungen, auch Geschäftsbeziehungen aufbauen. Die kommen uns da sozusagen ein bisschen entgegen, wenn sie mit uns Europäern zusammenarbeiten, weil sie wissen, dass es bei uns vielleicht ein bisschen anders ist und außerdem natürlich über die große Distanz ist es auch nicht immer möglich, sich vorher zu treffen. Aber man muss dazu sagen, also Flüge zum Beispiel nach Asien sind jetzt nicht mal so teuer, wenn ihr sowieso irgendwie eine Qualitätsüberprüfung machen würdet. Dafür zahlt ihr ja auch schnell $300. Dann könnt ihr eigentlich auch für ein paar hundert Euro mehr einfach rüberfliegen. Ist kein so großes Ding und ist, denke ich, auch sehr interessant für jeden, der irgendwie vorhat, da ein großes Unternehmen auch aufzubauen. Es hängt natürlich viel immer davon ab, was ihr eigentlich möchtet. Wenn ihr euch einfach mit Amazon FBA so ein kleines Nebeneinkommen schaffen wollt, dann ist es natürlich auch wunderbar, dann müsst ihr auch nicht unbedingt nach China dafür fliegen, dann kann man auch so sehr, sehr viel schon erreichen. Wir haben auch bei uns in der Family, in dem Coaching, das wir für alle Leute vom Podcast hier anbieten, haben wir auch einige, die wirklich genau das auch verfolgen, einfach das Ziel, nebenberuflich einfach sich ein ja nettes Nebeneinkommen von ein paar tausend Euro im Monat zu schaffen, und das ist deren Ziel und die möchten da jetzt kein riesiges Importunternehmen aufbauen. Von daher denke ich, muss es auch nicht für jeden irgendwie der Fall sein. Ihr müsst einfach nur wissen, was ihr eigentlich persönlich möchtet, und das ist eigentlich dann ausreichend, und dann hilft es euch auch zu erfahren, ob ihr rüberfliegen sollt oder nicht. Große Vorteile sind halt zum Beispiel, dass ihr ja nicht mehr dieses ewige Sample hin und her schicken habt, sondern ihr könnt einfach euch, wenn ihr wollt, tausende verschiedene Produkte in China angucken und könnt dann überlegen, was für euch Sinn macht, was nicht. Ihr seht schon direkt vor Ort die Qualität, ihr könnt alles, was ihr eventuell in Zukunft sourcen wollt, da könnt ihr euch ganz genaue Samples angucken. Also ihr habt wirklich echt gute Möglichkeiten und da sind die paar hundert Euro in den Flug und Hotel normalerweise echt gut investiert. Genau, also wenn dich das interessiert, schau mal auf meinem YouTube-Kanal da vorbei. Ein wichtiger Punkt noch für die Kommunikation mit dem Hersteller, dass ihr immer im Hinterkopf haben solltet, dass ihr eigentlich dasselbe Ziel verfolgt, und zwar Geld zu verdienen. Ihr wollt beide mit ja eurer Geschäftsbeziehung eben Geld verdienen. Der Hersteller möchte euch seine Produkte verkaufen und ihr möchtet die Produkte weiter an den Endkunden hier in Deutschland oder in Europa verkaufen. Und das solltet ihr immer im Hinterkopf haben. Ihr habt eigentlich dasselbe Ziel und das verbindet ja normalerweise auch. Und das könnt ihr natürlich auch so kommunizieren in den E-Mails, auf Skype, WhatsApp, wie auch immer ihr kommuniziert. Genau, das so zur Kommunikation. Und jetzt möchte ich auf das ganz interessante Ding eingehen, was euch eigentlich dieses Ganze, was euch das eigentlich bringt. Also was habt ihr davon, wenn ihr ja viel darauf legt, eine persönliche Beziehung mit dem Hersteller aufzubauen? Was bringt es euch für euer Unternehmen? Und da ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt die Verhandlung der Produktpreise und allgemein, ja, wofür wie viel ausgegeben werden muss. Und da ist natürlich für die Verhandlung ist natürlich enorm wichtig, auch die Verhandlungsposition und wie man die stärken kann. Da möchte ich mit dir jetzt mal ganz genau drauf eingehen. Da habe ich viel ausprobiert, was funktioniert hat, viel ausprobiert, was nicht so gut funktioniert hat. Und ich denke, das ist auf jeden Fall auch ganz interessant für dich, wenn wir da jetzt noch ein bisschen drauf eingehen. Grundlegend, warum verhandeln wir überhaupt? Ich denke, das ist allen klar, bessere Preise. Natürlich kriegt man zum Beispiel manchmal auch exklusive Angebote oder auch, was sehr interessant ist oder sehr interessant sein kann, exklusive Produkte. Je nachdem, eben das hängt dann auch wieder viel von der Beziehung zwischen dir und deinem Hersteller. Hängt viel davon ab. Also wenn ihr zum Beispiel ein exklusives Produkt wollt, wo ihr der einzige Hersteller für seid, was an andere gar nicht irgendwie verkauft wird und vielleicht nicht mal im Binnenmarkt verkauft wird, sowas kriegt man natürlich auch, wenn man eine extrem gute Beziehung zu einem Hersteller aufgebaut hat. Und sowas finde ich persönlich auch echt interessant, weil dann seid ihr sozusagen mit diesem Produkt konkurrenzlos und steht nicht so in diesem direkten Preiskampf mit irgendwelchen Konkurrenten. Wenn ihr es schafft, mit einem Hersteller so weit zu gehen, dass er euch wirklich solche exklusiven Produktdeals auch anbietet. Genau, erstmal die Frage, wann sollte man überhaupt verhandeln? Moin, Hannes hier. Cool, dass du bei uns beim Podcast wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast aus der heutigen Folge schon viel mitnehmen können, was du auch für dich persönlich erfolgreich umsetzen kannst. Ich gehe mal davon aus, auch weil du jemand bist hier, der unseren Podcast hörst, dass du jemand bist, der mehr vom Leben möchte. Ja, sei das mehr Geld, mehr Freiheit, mehr Sicherheit, ja, für die Familie zum Beispiel. Und du bist auf Amazon FBA gestoßen und hast gemerkt,
hier ist das Potenzial, um wirklich ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und ein erfolgreiches Standbein, das mir eben auch ein Nebeneinkommen generiert, mit dem ich mir diese Freiheiten ermöglichen kann. Und gleichzeitig ist es eventuell so, dass du auch gemerkt hast, okay, das ist hier kein Zuckerschlecken, sondern es gibt schon auch so ein paar Themen, wo man sich echt die Zähne ausbeißen kann. Ja, zum Beispiel die Produktrecherche. Ja, ist das Produkt, das ich mir rausgesucht habe, wirklich so gut? Kann ich das wirklich erfolgreich verkaufen? Und vor allem, kann ich damit auch Gewinn machen und nicht nur Umsatz? Oder Thema Zertifikate, Patente. Ja, sind meine Produkte wirklich sicher? Kann ich sicher gehen, dass eben nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten da eine Abmahnung reinflattert und ich irgendwie, ja, mein Unternehmen direkt gegen die Wand fahre? Und ich kann dir sagen, das war bei mir am Anfang ganz genauso und es geht, glaube ich, auch einigen anderen so. Ich habe aber gute Neuigkeiten und zwar wurde letztes Jahr AMC Ventures veröffentlicht. AMC Ventures ist ein Amazon FBA Inkubator, der die perfekten Bedingungen schafft für Unternehmer, die sagen, okay, ich möchte mir ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbauen und dabei halt keine schwerwiegenden Fehler machen, die mir eventuell die Existenz kosten könnten. Der AMC Ventures Inkubator ist ein Konzept aus den Staaten und ist so aufgebaut, dass du hier persönlich Unterstützung erhältst von den besten Experten Deutschlands und somit einfach die größtmögliche Sicherheit hast, dass die Produkte, die du auf den Markt bringst, auch wirklich Erfolg haben. Der zweite Punkt ist, dass du einfach extrem viele Fehler vermeiden wirst und dadurch langfristig extrem viel Zeit und Geld sparen wirst. Und der dritte Punkt ist einfach das erfolgsorientierte Umfeld, das du an die Hand bekommst bei AMC Ventures, das dich in guten und in schlechten Zeiten in jeder Lebenslage unterstützt. Klingt gut, oder? Versprochen wird natürlich für gewöhnlich viel, gehalten aber nur wenig. Und aus diesem Grund wird eben bei AMC Ventures ein sechsstelliger Umsatz auch garantiert. Wenn du dazu mehr erfahren möchtest und allgemein auch mehr zur Bewerbung und zum Ablauf des Ganzen, dann schau jetzt vorbei auf www.amcventures.de. Du gehst durch deine Bewerbung keinerlei Verpflichtungen ein oder so, musst dir da gar keine Sorgen machen. Und ja, das Ganze läuft so ab, dass es eine schriftliche und eine telefonische Bewerbung gibt. Das heißt, zunächst füllst du auf der Seite einfach kurz ein Formular aus. Es dauert 4 bis 5 Minuten und dann, ja, wird sich einfach jemand mit dir in Verbindung setzen und mit den zielstrebigsten Unternehmern wird dann ein Gespräch ausgemacht, ein Telefontermin, in dem dann einfach von beiden Seiten geschaut wird, ob es hier zu einer internen Zusammenarbeit kommen kann, ob das Ganze Sinn macht. Also schau jetzt auf jeden Fall vorbei auf www.amcventures.de. Du hast nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Mach's gut, dir noch einen schönen Tag und viel Spaß mit der weiteren Folge. Ciao.
Ich bekomme ganz häufig zum Beispiel schon am Anfang Leute, die am Anfang stehen und die ersten Samples bestellen. Da machen sich viele schon Gedanken über Verhandlungen und so weiter und ob die Samplekosten zu hoch sind, weil Samples sind nun mal recht teuer. Die will man ja so schnell wie möglich eigentlich hier in Deutschland haben. Man kann da natürlich eine Woche warten mit einem normalen Flugversand. Das kostet dann vielleicht ein paar Dollar weniger. Aber normalerweise möchte man ja Samples, vor allem bei kleinen, leichten Produkten, ist es ja unproblematisch, die so schnell wie möglich wirklich zu Hause haben. Also ich hatte teilweise ein Sample, das wurde losgeschickt, ich glaube am Dienstagmorgen und es war am Mittwochnachmittag bei mir. Das ist, wenn man sich das mal vorstellt, das ist eigentlich unglaublich. Das ist unglaublich schnell. Aus China, ich glaube, das sind 7000 Kilometer, wenn ich mich nicht irre. Nagelt mich da nicht drauf fest, das kann auch gut ein bisschen mehr sein. Aber das war, also für die Distanz war es extrem schnell versendet. Und das ist natürlich auch immer unser Ziel. Also wenn wir überlegen, wir haben ein gutes Produkt gefunden und jeden Tag, den wir dieses Produkt nicht verkaufen, verlieren wir 50 Euro. Wenn wir uns das einfach mal bewusst machen, jeden Tag, den wir das Produkt nicht verkaufen, verlieren wir 50 Euro. Dann wird das doch irgendwo irrelevant, wenn wir für unseren Sample meinetwegen 50 Euro Versandkosten zahlen müssen. Also ich finde, Samples sollte man immer so schnell wie möglich wirklich hierher bekommen, einfach damit der Prozess weitergeht, damit der nicht unnötig aufgehalten wird. Es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als ja Dinge, die man selbst nicht beeinflussen kann, auf die zu warten. Ich zum Beispiel habe in letzter Zeit, tritt häufig das Problem auf, dass bei Schiffslieferungen, die einfach viel zu spät ankommen. Also wirklich in meine letzten Schiffslieferungen waren schnell mal mit 2-3 Wochen Verspätung und das ist einfach extrem ärgerlich, weil natürlich habe ich meinen Puffer, aber der Puffer ist natürlich auch irgendwo begrenzt. Und wenn jetzt Was man natürlich machen kann, man kann seinen Puffer auf 100% setzen und einfach doppelte Bestellmenge bestellen, aber dann im Normalfall sitzt du dann hier in Deutschland erstmal und hast ziemlich hohe Lagerkosten, was natürlich auch irgendwie suboptimal ist. Und ich persönlich hasse alles, was irgendwie von mir persönlich nicht beeinflusst werden kann. Also ob das jetzt ist, dass ich auf eine E-Mail warten muss von irgendwem, um irgendwie weiterzukommen, oder eben solche Dinge, die ich nicht ändern kann, wie den Versand, dass das Schiff auf dem Ozean irgendwie länger braucht oder was auch immer da irgendwas passiert. Ich finde nichts schlimmer und ja, auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen abgeschweift bin, wir waren ja bei den Samples und eigentlich bei der Verhandlung, ich würde Samples immer so schnell wie möglich hier nach Deutschland bringen und da auch ruhig ein bisschen mehr investieren. Also da macht man eigentlich nicht viel falsch. Man möchte sein Produkt auch so schnell wie möglich irgendwie auf den Markt bringen. Ja, da gibt es Möglichkeiten, aber ihr solltet euch auf jeden Fall fragen, ob das sinnvoll und zielführend ist, wenn ihr dann dadurch wieder mehrere Tage Zeit verliert, nur um eure Samplekosten irgendwie zu verhandeln, dann lohnt sich das auf keinen Fall. Was ihr machen könnt, ihr könnt einfach in einer E-Mail kurz fragen, ob ihr die Samplekosten erstattet bekommt oder verrechnet bekommt, wenn ihr die erste Bestellung aufgibt. So mache ich das normalerweise. Das wird eigentlich immer akzeptiert. Die Hersteller sind ja auch, haben ja auch Interesse daran, dass du dann die Großbestellung aufgibst, und deswegen ist das ein kurzer knackiger Tipp hier. Einfach fragen, ob es verrechnet wird, und wenn nicht, dann ist es auch kein K.O.-Kriterium, ja. Das Wichtigste ist einfach, dass die Qualität stimmt und dass ihr ein Produkt habt, mit dem ihr euch oder wo ihr gutes Potenzial drin seht, und ob ihr da jetzt die Samplekosten von 50, 60 Dollar erstattet bekommt oder nicht, sei mal dahingestellt, das ist im Endeffekt nicht so wichtig, ganz ehrlich gesagt. Genau. Allgemein sonst zur Verhandlung, wenn wir mal von den Samples ein bisschen weggehen, und allgemein so über die Verhandlung sprechen, wann sollte man überhaupt verhandeln? Ich finde, man sollte bei sowas extrem fair sein, dem Hersteller auch gegenüber. Und ich verhandle grundsätzlich auch nur dann, wenn es wirklich anders keinen Sinn ergibt. Wenn zum Beispiel, also ich strebe bei meinen Produkten immer eine Marge von 100% auf meinen Bezugspreis an, also Kosten, mein Bezugspreis sind die Kosten des Produktes bis ins Amazon-Lager, und ich strebe immer beim Verkauf dann eine Marge, also abzüglich aller Kosten, dann eine Marge von 100%, also identisch dem Bezugspreis an, oder 80-100% meinetwegen. Und genau, dafür ist es einfach wichtig, dass ich vorher alles extrem gut durchkalkuliere. Und wenn ich in der Kalkulation einfach merke, ich komme mit dem Einkaufspreis beim Hersteller nicht hin, dann fange ich langsam an, mir darüber Gedanken zu machen, zu verhandeln. Ich würde niemals bei der ersten Bestellung direkt verhandeln, wenn der Preis Sinn ergibt für mich. Also wenn ich merke, okay, der Einkaufspreis ist gut, Qualität habe ich überprüft, ist auch gut, ich habe alle Kosten durchgerechnet und meine Marge sieht gut aus, dann würde ich erstmal eine erste Bestellung aufgeben, ohne da zu verhandeln. Da würde ich dann später wieder drauf zurückkommen nach ein paar Bestellungen, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber wenn für euch die Marge stimmt und dieses Produkt für euch Sinn ergibt, dann seid ihr nicht gezwungen, da zu verhandeln, ganz ehrlich. Ich mache das so, ich bin da immer ganz ehrlich zu mir selbst und dann auch zum Hersteller. Und wenn ich dann zum Beispiel merke, okay, wir haben hier einen Bezugspreis von 7 Euro, aber die Marge liegt nur bei 2,50 Euro, was können wir da machen? Dann überlege ich mir, wie ich dem Hersteller da entgegentrete, und dann bin ich meistens auch ganz ehrlich, dann schreibe ich einfach, dass zum Beispiel die Konkurrenz auf dem Markt hier in Europa einfach schon ja recht niedrigpreisig in den Markt einsteigt und wir hier gucken müssen, wie wir auf unsere Marge kommen und dass wir bei dem angebotenen Preis leider uns nicht in der Lage sehen, ja hier ein profitables Produkt auf den Markt zu bringen. Und einfach in der Nachricht würde ich ein bisschen so rüberbringen, das würde ich nicht klar sagen, aber so, dass es ein bisschen durchklingt, dass ihr eben wahrscheinlich bei dem Preis nicht in der Lage sein werdet, das Produkt zu bestellen. Denn wenn der Hersteller merkt, oh okay, hier, der macht es ernst, der will jetzt nicht nur noch ein bisschen mehr Profit rausschlagen, sondern bei dem ist wirklich kritisch und der wird dieses Produkt nicht bestellen, wenn wir jetzt nicht mit dem Preis runtergehen. Das ist genau das die Message, die durch die Blume gesagt eben so durchdringen soll. Und das könnt ihr einfach versuchen, indem ihr einfach aufzeigt, dass es die einzige Möglichkeit ist, dass für euch ein profitables Geschäft bei rumkommt, wenn ihr eben den Preis ein bisschen niedriger macht. Und dann habt ihr auch zwei Möglichkeiten. Entweder ihr sagt konkret, wie viel Discount ihr braucht, um auf eure Marge zu kommen. Das könnt ihr natürlich machen. Ihr könnt ja auch vorher durchrechnen, wie viel genau Discount ihr braucht, um auf eure 80-100% zu kommen. Jedenfalls ist das so die Marge, die ich immer anstrebe. Oder aber die zweite Möglichkeit ist, ihr fragt, was der niedrigste Preis ist, den er euch anbieten kann. Schreibe ich dann zum Beispiel, wir möchten das Produkt, das jetzt $5 im Einkauf kostet, wir möchten 15% Discount darauf, und aus den und den Gründen, weil wir sonst halt kein profitables Produkt hätten, und wir können auch gleich noch ein bisschen darauf eingehen, was für Gründe man noch nennen kann, um seine Verhandlungsposition zu stärken. Oder eben man fragt, was ist der niedrigste Bezugspreis, den du uns irgendwie anbieten kannst. Das ist so, ich nutze mal eine der beiden Varianten, wenn ich verhandle. Was für euch besser funktioniert, müsst ihr entscheiden. Ich mache das immer unterschiedlich. Ich lasse da mein Bauchgefühl ein bisschen entscheiden. So das, was ich vom Hersteller mitbekommen habe aus den ersten Skype-Gesprächen und E-Mails, die wir hin und her schreiben. Da habe ich dann immer ein ganz gutes Gefühl dafür, wie ich da rangehen soll. Und meistens kriege ich es auch hin, den Preis ein bisschen zu verhandeln. Ganz wichtig noch in einer E-Mail zum Beispiel. Also ich verhandeln grundsätzlich mache ich eigentlich nur über E-Mail. Ich werde jetzt wahrscheinlich demnächst, wenn ich vor Ort bin, auch direkt mit den Herstellern ein bisschen verhandeln. Aber sonst per Skype habe ich das noch nie gemacht. Einfach, ich finde es viel schwieriger. Natürlich, wenn man gerade aktiv mit denen sich unterhält, hat man nicht so die Möglichkeit, so alles auszuformulieren und so weiter. Deswegen mache ich so Verhandlungen lieber irgendwie per E-Mail und kann es auch so empfehlen. Das funktioniert auch ganz gut. Und da achte ich dann drauf, dass ich nicht rumphase wie sonst was, sondern einfach klare, strukturierte Angaben mache, meine Gründe zeige, warum ich verhandeln möchte, zeige, was der Hersteller davon hat. Also gute Gründe sind natürlich, wenn man zum Beispiel eine Gemeinsamkeit findet, ja, ich habe das vorhin schon angesprochen, dass beide natürlich Geld verdienen wollen, und so kann man das auch einfach formulieren, dass man versuchen möchte, eine profitable Beziehung für beide Seiten aufzubauen. Und deswegen sieht man sich in der Lage, leider bei dem Preis eben nicht bestellen zu können oder einfach nicht im Markt bestehen zu können, und fragt dann deswegen nach einem günstigeren Preis. Und was ich auch immer machen würde, ist die langfristige Geschäftsbeziehung, also the long-term relationship. Da würde ich immer wieder darauf eingehen, das würde ich auch eigentlich, wenn ihr nicht am Verhandeln seid, würde ich das immer durchklingen lassen, dass ihr wirklich, was ja auch stimmt, ihr seid ja wirklich an einer, also wenn ihr es richtig aufzieht, seid ihr ja an einer langfristigen Beziehung mit dem Hersteller interessiert. Und genau das würde ich immer wieder durchklingen lassen bei allen Nachrichten, einfach, dass der Hersteller das auch versteht, dass ihr eben nicht einer von vielen seid, die da nur ganz kurz schnelles Geld machen wollen, sondern dass ihr wirklich Interesse daran habt, eure Marke aufzubauen, eure Produktlinie immer weiter zu erweitern. Auch das würde ich häufiger ansprechen, dass ihr immer, also ihr könnt auch einfach mal fragen, so ob die euch einen Katalog zuschicken können mit weiteren Produkten, weil häufig ist es ja auch so, dass dann die Produkte, die euer Hersteller hat, wo ihr jetzt vielleicht ein Produkt schon habt von dem Hersteller, dass dann seine weiteren Produkte auch hier auf Amazon in Deutschland in eure Nische passen, und das ist dann natürlich besonders interessant, weil man dann natürlich schon eine halbwegs gute Beziehung hoffentlich aufgebaut hat, und dann hat man von Anfang an vor der ersten Bestellung schon eine bessere Verhandlungsposition. Das ist immer sehr interessant, und außerdem ist es viel, viel besser, wenn ihr für mehrere Produkte denselben Hersteller habt, weil natürlich, man kann sich vorstellen, der logistische Aufwand extrem gering gehalten werden kann. Wenn ihr mit für 10 Produkte 10 verschiedene Hersteller habt, ist das viel, viel, viel mehr Arbeit, als wenn ihr für 10 Produkte 2 oder 3 Hersteller habt. Also es ist gar kein, das steht gar nicht in dem Verhältnis. Deswegen, also der optimale Hersteller hat eigentlich alle Produkte, die ihr für eure Nische braucht. Ich habe es vorhin gesagt, kein Gefase, sondern klare Angaben. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ihr wirklich verhandeln wollt, dann zeigt die gemeinsamen Ziele auf, dann zeigt die Gründe auf, erklärt dem Hersteller, dass es für euch sonst keinen Sinn ergibt, weil der Markt einfach den Preis zu sehr drückt, sagt einfach ganz klar, warum ihr verhandeln wollt, und seid da einfach ganz ehrlich. Ehrlichkeit ist eigentlich immer das Beste, wenn ihr in der Verhandlung seid, und wenn ihr jetzt zum Beispiel schon eine sehr gute Marge habt, dann drückt den Preis auch nicht mehr, weil das ist irgendwo nicht fair. Wenn ihr eure gute Marge habt, dann könnt ihr natürlich nach mehreren Bestellungen mal drüber nachdenken, aber ich sehe es immer so, also je mehr der Hersteller natürlich auch dran verdient, desto mehr Spaß macht ihm auch die Beziehung mit euch. Und ja, also ich finde es nicht immer sinnvoll zu verhandeln. Man muss auch irgendwo mal so einen Strich setzen, wenn man eine gute Marge hat, sollte man sich vielleicht auch zufrieden geben. Das ist jedenfalls so meine Meinung, wie ich daran gehe. Aber mir ist auch viel dran gelegen, dass eben der Hersteller auch noch sein, also gut mit dran verdient, einfach damit er glücklich ist, ich bin glücklich, alle sind glücklich, so nach dem Motto. Wenn der Endkunde dann auch noch glücklich ist, da solltet ihr natürlich auch drauf achten, dann habt ihr es eigentlich geschafft, ja, einen perfekten Produktzyklus aufzubauen. Genau, also, nicht zu viel wollen, dann werdet nicht zu gierig nach besseren Margen, sondern wenn die Marge stimmt, dann belasst es auch dabei und bestellt erstmal ein, zwei, drei Mal und dann könnt ihr überlegen. Übrigens, ihr müsst nicht immer Geld raushandeln, ihr könnt zum Beispiel auch eine bessere Verpackung raushandeln, ihr könnt zum Beispiel, bei mir war es mal ganz lustig, ich habe mit meinem Hersteller geskypt und danach, nach dem Skype-Gespräch, schreibt er mir eine E-Mail, jo, wir laminieren jetzt deine Verpackung. So, einfach nur dadurch, dass ich mit dem geskypt habe, hat sich die Beziehung so weit verbessert, dass ich einfach eine bessere Verpackung bekommen habe. Ohne Aufpreis, ohne nichts. Gut, ich musste ein bisschen mehr Versandkosten zahlen, weil die laminierten Verpackungen natürlich ein bisschen schwerer sind. Aber eigentlich, also das ist alles kein Problem. Und zeigt ganz gut, so wie die Chinesen auch ticken. Genau, und dann nochmal der Worst Case sozusagen, dass ihr merkt ein Produkt, ich komme mit einem Produkt auf keine gute Marge und ich kann auch schlecht den Preis verhandeln. Manchmal muss man einfach einsehen, auch dass ein Produkt nicht profitabel sein kann oder nicht funktionieren wird, und dann einfach das Produkt loslassen, am besten bevor man da eine erste Bestellung macht. Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Nicht jedes Produkt wird irgendwie profitabel sein. Und wir haben eben den Vorteil bei Amazon, wir können vorher alles wirklich klar ausrechnen. Wir wissen ganz genau, wir kennen fast alle Gebühren. Die einzigen Gebühren, die man vorher nicht ganz genau recherchieren kann, sind einmal die PPC-Gebühren, also die Pay-per-Click-Kosten auf Amazon, weil wir das einfach erst erfahren, wie hoch so ein Klickpreis ist, wenn wir auch wirklich verkaufen. Und die zweite Sache sind die Retouren. Retouren können wir vorher natürlich auch nur abschätzen. Da würde ich vor allem bei Textilien einen hohen Puffer einbauen, weil da sind die Retouren teilweise bei 30%, das ist schon echt heftig, kann auch sehr stressig werden, wenn das nicht funktioniert. Würde ich vorher halt einen großen Puffer mit einrechnen. Bei den meisten Produkten, ich kann euch ja sagen, also ich habe bei gewöhnlichen Produkten, denke ich mal, liegt die Retourenquote sehr niedrig, auf jeden Fall unter 2-3%, wenn ihr nicht gerade irgendwelchen Schrott verkauft, müsst ihr natürlich immer auf die Qualität achten, aber im Normalfall ist das alles kein Thema. Wenn ihr also merkt mal, so ihr habt so ein Produkt, wo ihr auf keine gute Marge kommt und der Hersteller schreibt euch, es ist nicht möglich, da noch weiter zu verhandeln, dann akzeptiert das. Und auch wenn ihr da schon viel Zeit und vielleicht auch ein bisschen Geld für Samples und so weiter investiert habt, bevor ihr dieses Produkt dann trotzdem launcht und irgendwie hofft, dass ein Wunder passiert, lasst es lieber und ja, geht zum nächsten Produkt über. Es gibt auf jeden Fall genug Produkte auf Amazon, die man noch sehr profitabel auch vermarkten und verkaufen kann. Da würde ich mir ja keine Sorgen machen, dann ja, gehört irgendwie auch ein bisschen dazu. Ich hatte schon viele, viele Momente, wo ich viel Zeit in irgendein Projekt jetzt auch unabhängig von Amazon investiert habe und dann im Endeffekt gemerkt habe, okay, nee, das lassen wir lieber. Es gehört einfach ein bisschen dazu. Ich glaube, das ist auch so ein Ding im Unternehmertum, es ist völlig normal. Also man muss einfach die Erfahrung häufiger machen, dass man viel Zeit und vielleicht auch Geld, Tränen, Schweiß, alles in irgendwie ein Projekt investiert und dann im Endeffekt das Ganze nicht so gut funktioniert. Es ist auch ganz interessant, ich war auf einem Vortrag mal in Berlin, da waren zu Gast ein paar Startup-Gründer aus Tel Aviv, aus Israel, und die haben so ein bisschen die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschen und Menschen in Israel eben aufgezeigt, und da war ein Punkt, der mir besonders hängen geblieben ist. In Deutschland ist es so, dass Scheitern so richtig verurteilt wird. Und irgendwie, ich gründe ein Startup und dann investiere ich da ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre Zeit und dann plötzlich, ja, geht das Geld aus und das Startup, ja, muss irgendwie wird eingestampft, und dann wird das so in Deutschland so als, ja, schlimm dargestellt, als gescheitert und keine Ahnung, wenn das schon ein bisschen Bekanntheit erlangt hat, dann stürzen sich die Medien da drauf und was weiß ich nicht alles. In Israel ist es ganz, ganz anders. Also die Leute dort gründen nach dem Prinzip Lean Startup, also wirklich gehen so lean an ein Geschäft dran, testen das so viel wie möglich und versuchen so schnell wie möglich zu merken, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Und wenn sie scheitern in Anführungsstrichen, weil scheitern ist immer so negativ behaftet, wenn sie scheitern, dann gründen sie einfach das nächste Startup. So nach dem Motto, bis irgendwas funktioniert. Und das finde ich, ist genial, diese Einstellung einfach zu haben, weil so ähnlich ist es auch mit den Produkten eben, wenn eben mein Produkt dann auch nicht funktioniert oder auch wenn man vielleicht sogar mal eins bestellt hat, was dann nicht so gut funktioniert. Es gibt immer noch andere Produkte, an die man sich machen kann. Und wenn man vorher alles wirklich gut durchkalkuliert, auf eine gute Qualität achtet und sich überlegt, wie man den Markt schlagen kann, wie man sich positionieren kann, dann kommt es eigentlich auch nicht vor, dass ein Produkt nicht funktioniert, weil also die meisten Daten bekommt man eben bei Amazon im Vornherein schon. Genau, und das meiste eben dann, wie schon angesprochen, kann man eben vor der ersten Bestellung kalkulieren. Und wenn man da schon merkt, es ergibt einfach keinen Sinn, dann muss man halt zum nächsten Produkt übergehen. Genau, das soweit dazu. Ich hoffe, ich habe so das Wichtigste eingenommen. Ich kann es nochmal eben zusammenfassen. Also wie schaffen wir es, unsere Verhandlungsposition zu stärken? Erstmal, wann sollten wir verhandeln? Dann, wenn es Sinn ergibt. Bei den Samples kann man das verrechnen, in der ersten Bestellung zum Beispiel. Aber sonst bei den Samples nicht zu groß verhandeln. Genau, bei den Großbestellungen, genau dann verhandeln, wenn es Sinn ergibt. Wenn ihr merkt, okay, ich komme sonst nicht auf eine gute Marge, dann könnt ihr verhandeln und dann mit den verschiedenen Möglichkeiten, entweder fragt ihr direkt einen gewissen Prozentsatz an, den ihr runterhandeln wollt, oder ihr fragt, was so der niedrigste Preis ist, der euch angeboten werden kann. Ist ganz interessant, bei mir ist der teilweise so bei 20%, also schon ziemlich ordentlich. Da kann man teilweise schon noch echt viel rausholen, was dann vielleicht auch zeigt, dass die Margen der Hersteller auch gar nicht so schlecht sind. Häufig hat man ja auch eine Trading Company oder so, die dann Produkte einkauft und an euch weiterverkauft. Die geben sich grundsätzlich auch immer ziemlich gute Margen. Da könnt ihr meistens auch noch relativ viel rausholen. Dann der nächste Punkt, dass ihr die Gemeinsamkeiten findet und euch überlegt, was der Hersteller davon hat. Und dass ihr immer durchschimmern lässt, ihr seid interessiert an der langfristigen Long-Term Relationship, der langfristigen Beziehung. Darauf immer konzentrieren und dass ihr eure Produktlinie auch immer erweitern wollt mit weiteren Produkten dieses Herstellers. Und einfach die Gemeinsamkeiten finden, die ihr habt, und immer schön aus der Perspektive des Herstellers schreiben. Also immer schön schreiben, was der Hersteller davon hat, dann erhöht ihr eure Chancen enorm, einen guten Preis auch rauszubekommen. Der nächste Punkt war kein Gefase, sondern klare Angaben. Steht, denke ich, für sich, dass ihr da kein, das ist auch gut mit dem Punkt vereinbar, den ich ganz am Anfang gesagt habe, dass ihr respektvoll mit dem Hersteller umgehen sollt, aber eben nicht unterwürfig klingen soll. Also nicht so, ist es eventuell möglich, dass wir darüber nachdenken, den Preis ein kleines bisschen, also ihr versteht, was ich meine, ne? Einfach kein Gefasel, klare Angaben, es steht für sich. Und sammelt vorher alle Argumente, die ihr habt, und sonst, manchmal hat man einfach ein Produkt, das so keinen Sinn ergibt, dann müsst ihr das auch akzeptieren. Und genau, das ist so alles, was ich dazu zu sagen habe, wie man seine Handlungsposition stärken kann. Und der allerwichtigste Punkt, wie ich eigentlich finde, habt im Hinterkopf, dass kulturell bedingt Chinesen extrem viel Wert auf die persönliche Beziehung legen. Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, rüber zu fliegen zum Hersteller oder euch auch mehrere Hersteller anschauen könnt, mehrere Fabriken, dann tut das. Die persönliche Beziehung steht ganz, ganz, ganz vorne dran, auch in Geschäftsbeziehungen für die Chinesen. Ist der allerwichtigste Punkt. Wenn ihr dazu auch mehr erfahren wollt, ich werde dazu auf jeden Fall noch weitere Tipps in meinem Video dann auch veröffentlichen, dass ich auf meinem YouTube-Kanal kommt. Gib einfach ein bei YouTube Johannes Ungerer und ja, da werde ich Videos zu hochladen. Abonniere einfach kurz meinen Kanal, dann wirst du da informiert. Und sonst denke ich, habe ich alles gesagt für die heutige Folge. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen, heute mal hier alleine mit mir, allein mir ein bisschen zuzuhören, nicht ganz so viel Abwechslung, wie wenn ich zum Beispiel hier mit Lukas quatsche, aber keine Ahnung, mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen heute. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, das Wetter ist gerade hier in Hannover extrem gut, ich freue mich auch, ich gehe jetzt gleich noch ein bisschen raus, natürlich ein bisschen kalt noch hier im Februar, aber ja, Wetter, Sonne scheint, ist wunderbar, ich freue mich, ich hoffe, du auch, und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut, ciao.